Die Newsletter kommen zurück. Ist es eine Renaissance, ein Wiederauferstehen oder war der Newsletter niemals weg? Dies heute als Thema zur Vertiefung zur Creators Economy im Podcast Wirtschaft hoch 2.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo und willkommen zur neuesten Episode von Wirtschaft hoch 2. Als Fortsetzung der Episode rund um die Creators Economy steigen wir heute mal etwas tiefer in eine besondere Ausprägung, und zwar den Newsletter ein. Heute als Solo-Episode, aber beim nächsten Mal ist Hans-Jürgen Wieben wieder mit am Start. Also, der Newsletter, besonderes Thema der Creators Economy. Man fragt sich ja, Newsletter, ist das nicht die älteste Kommunikationsform, die es im digitalen Umfeld gibt? Ist nicht die E-Mail eigentlich mausetot? Ist das nicht irgendwie oldschool und mittlerweile fast so etabliert wie Zeitungen und Zeitschriften? Naja, das ist eine gute Frage. Mit mittlerweile über 300 Milliarden E-Mails pro Tag, Tendenz stabil, leicht steigend, kann man nicht wirklich behaupten, dass die E-Mails wirklich weg sind oder weg waren, oder man geht auch nicht davon aus, dass die E-Mails mal verschwinden werden. Und es ist durchaus so, dass wenn man den privaten Tagesablauf betrachtet, oftmals ist das E-Mails-Checken die allererste digitale Aktion, die man am Tag macht. Und jeder wird das kennen, wenn man auch tagsüber regelmäßig seine E-Mails überprüft, schaut, was in Kommunikation gekommen ist, dann ist die E-Mail im Vergleich zu anderen neuen Kommunikationsformen wirklich so neben dem ältesten Instrument auch das etablierteste Instrument. Und bei diesen E-Mails haben sich natürlich auch verschiedene Kommunikationsformen etabliert, und der Newsletter ist eine der Ausprägungen, die wir dazu haben und die sich jetzt in den letzten, ja, eineinhalb, zwei Jahren einer komplett neuen Popularität erfreut. Und es ist so, dass der Newsletter heute als, ja, journalistisches Produkt gesehen wird und dass sich insbesondere auch in den USA jetzt die Startups gründen, die sich als, naja, Newsletter-First-Media etablieren, die versuchen, sich über den Newsletter die Leserschaft zu erzielen, die sie vielleicht in anderen Medien bisher gehabt haben, die mit rüberzuholen oder auch über den Newsletter eigene Medien mit aufzubauen. So entwickelt sich der Newsletter inhaltlich weiter. Er ist zwar weiterhin Traffic-Lieferant und wird auch von vielen Unternehmen zur klassischen Werbung eingesetzt, und wenn wir den Begriff Newsletter hören, denken wir vermutlich auch in vielen Fällen immer erstmal an Werbeformate, an Werbenewsletter, an Newsletter von Online-Shops, die wir beim Kauf freiwillig oder unfreiwillig abonniert haben und wo wir uns darüber ärgern, dass wir die immer wieder bekommen. Vielleicht denken wir auch an Spam, irgendwelche Nachrichten, die automatisch aussortiert werden. Aber neben diesen eigentlich, ja, vielleicht nicht so wirklich geliebten Newsletter-Formaten hat sich der journalistische oder auch der redaktionell aufbereitete Newsletter in letzter Zeit sehr, sehr stürmisch und auch sehr gut etablieren können, und ihm wird auch ein deutlich weiteres Wachstum zugesagt. Und so ist der Newsletter-First-Ansatz die Idee, dass ich als Creator, als Kreativer ein Produkt entwickle, das als Newsletter an meine Kunden kommuniziert wird und ich darüber einfach einen sehr direkten Draht auch entsprechend mit aufbauen kann. Es ist so, dass in den USA sich da schon sehr viele sehr erfolgreiche Beispiele haben etablieren können, die mittlerweile auch große Followerzahlen haben, große Abozahlen haben, die teilweise schon aufgekauft werden. Und solche Newsletter-Angebote wie The Hustle, The Skim, Morning Brew sind nur ausgewählte Beispiele, die wirklich in den USA es schaffen, teilweise 6- oder 7-stellige Abonnentenzahlen zu erzielen, dann auch wirklich täglich oder auch auf wöchentlicher Basis diese Abonnenten regelmäßig zu erreichen und darüber auch sich eine sichere Followerschaft aufzubauen. Und auch in Deutschland finden wir da schon verschiedene Exemplare, die das schaffen, sehr gut auch immer wieder den Abonnenten zu erreichen. Und da ist nur zum Beispiel das Morning Briefing von Gabor Steingart zu nennen, aber auch zum Beispiel der Tagesspiegel als klassische Medienmarke hat es geschafft, über die Newsletter namens Checkpoint einen klassischen digitalen Newsletter auch zu etablieren, der neben dem gedruckten Magazin, neben der digitalen Zeitung auch ein weiteres Format der Medienvermittlung etabliert und wo Kunden mittlerweile auch zum Beispiel in Background-Newslettern bereit sind, dafür auch zu zahlen. Was auch als sehr spannendes Phänomen im Bereich der Newsletter heute zu sehen ist, ist, dass die Newsletter vielleicht auch eine Möglichkeit sind, den Lokaljournalismus neu aufleben zu lassen. Und auch da ein Beispiel aus Münster. Der RUMS Rums ist ein lokales Newsletter-Portal für Münster, was wirklich dort vor Ort lokale Nachrichten, lokale Anzeigen, lokale Stories ausspielt und sich entsprechend vor Ort da auch schon eine saubere Followerschaft aufbauen konnte. Und so kriegt man vielleicht einen allerersten Eindruck davon, dass Newsletter eigentlich nicht tot sind, sondern vielleicht wirklich kommen können oder wiederkommen werden und dass für ganz unterschiedliche Zielsetzungen da eine Chance besteht, über den Newsletter Leser zu erreichen, über Newsletter Kundenbeziehungen aufzubauen, über Newsletter vielleicht auch als Creator Geld zu verdienen. Und deswegen ist diese Renaissance eigentlich, ja, mag man Renaissance sagen, mag man vielleicht Wiederauferstehung sagen, mag man vielleicht Weiterentwicklung sagen, eine ganz zentrale Entwicklung, die heute auch das Medienangebot im Internet beschreibt. Wo kommt das her? Wo liegen die Ursprünge darin, dass jetzt Newsletter auf einmal wieder hip sind, dass Newsletter auf einmal wieder angesagt sind, dass Newsletter auf einmal wieder eine Chance geben, wirklich auch innovative Startups zu gründen? Es ist so, dass über die sozialen Medien haben sich Thought Leader oder Influencer oder Experten im Laufe der Zeit Reichweiten aufbauen können. Das kennt jeder, Influencer mit großen Reichweiten, große Followerschaften auf Facebook, auf LinkedIn, auf Xing. Und man nutzt natürlich diese Reichweiten, um seine Themen zu transportieren. Und die Fans und Follower sind natürlich auch an den Themen interessiert. Jetzt haben aber natürlich die großen sozialen Netzwerke ein Interesse daran, dass diese Reichweiten, die auf diesen Netzwerken etabliert werden, dass diese Netzwerke wie Facebook, Instagram und LinkedIn diese Reichweiten auch mittelfristig natürlich monetarisieren. Und die organischen Reichweiten, wenn ich was poste auf diesen Netzwerken, sind ja, wie jeder weiß, stark zurückgegangen. Ich habe jetzt 10.000 Follower mir irgendwo erarbeitet und schicke einen Post raus und die Algorithmen selektieren davon vielleicht die besten Follower, die den Post sicher bekommen. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass ich bei meiner Reichweite von 10.000 Followern auch bei einem normalen Posting 10.000 Menschen erreiche, sondern das ist in der Regel ein Bruchteil davon. Und durch die Algorithmen wird entsprechend auch deutlich diese Reichweite runtergeregelt. Jetzt sagen die Netzwerke natürlich, tolle Idee. Wenn du alle erreichen möchtest, kannst du das mit Werbung natürlich unterstützen. Aber das heißt, ich habe eigentlich als jemand, der sich eine Reichweite aufgebaut hat, nicht wirklich die Sicherheit, dass ich mit dieser Reichweite auch weiterhin festrechnen kann. Weil natürlich die umgestaltenden Netzwerke, die Anpassung der Algorithmen, die Wettbewerbssituation dazu führt, dass meine Reichweiten schwanken, nicht immer auf dem Niveau bleiben, eventuell geringer werden und so ich diese Reichweite eigentlich gar nicht mehr richtig sicher auch erreichen kann. Und so habe ich mit den Reichweiten, die ich habe, natürlich die Chance, wenn ich es schaffe, diese zu transportieren in Richtung eines Newsletters, eher die Möglichkeit, diese Newsletter-Abonnenten zukünftig sicher und regelmäßig zu erreichen und bin nicht mehr abhängig davon, dass es über die Netzwerke wie Facebook, Instagram und LinkedIn funktioniert. Und das ist auch aufgegriffen worden von Technologieplattformen, die das Thema Newsletter jetzt auch nicht nur aus der Werbungssicht heraus erarbeiten lassen, also die klassischen Newsletter-Plattformen wie ActiveCampaign, Mailchimp und so weiter, sind klassische Werbungsplattformen, die halt Newsletter-Funktionalitäten anbieten. Hingegen haben neue Plattformen wie Substack oder Revue angefangen, auch eine Monetarisierungsoption für Newsletter-Creator zu entwickeln. Und Monetarisierung heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Newsletter und mit der Followerschaft Geld zu verdienen. Und da sind jetzt viele relativ einfache Möglichkeiten entstanden, mit einer guten, soliden Technik, mit Anbindung von Zahlungsdienstleistern wirklich auch mit dem Newsletter Geld zu verdienen. Und so geht das einher damit, dass auch die Kunden natürlich bereit sind, für digitale Inhalte zu bezahlen. Und wenn ich halt weiß, dass der Newsletter, dass der Creator, dass der Journalist, dass der Experte immer wieder mit wertvollen Inhalten für mich im Newsletter mich auch erreicht, dann ist auch heute eine Bereitschaft zu erkennen, dass viele der Follower auch bereit sind, die Newsletter zu unterstützen, dass damit einfach auch die Recherchearbeit, die Aufbereitung, die Kuratierung bezahlt wird. Und so entsteht ein ganz passables Umfeld dafür, dass Newsletter als neue Medienform auf der einen Seite inhaltsstark positioniert werden, diese aber auch die Chance geben, dass Creator damit Geld verdienen können. Schauen wir ein bisschen genauer in die Vorteile rein, die Newsletter heute mit sich bringen und warum auch die sowohl von Creatern, von Newsletter-Verfassern, von Herausgebern, von Experten, von Influencern geliebt werden, warum sie aber auch von den Lesern geliebt werden. Es ist so, dass der Newsletter natürlich, dadurch, dass ich meine eigene Reichweite habe, jetzt für meine Themen auch eine wirklich starke inhaltliche Zuspitzung ermöglicht. Ich kann in den Newslettern wirklich sehr, sehr spitz auf meine Themen runtergebrochen das Wissen teilen, das Wissen mir erarbeiten und habe somit auch die Chance, die Newsletter klar zu positionieren. Und das ist gerade für Newsletter-Leser durchaus ein Weg, gegen die Nachrichtenflut, die man ansonsten auf vielen anderen Plattformen bekommt, aktiv gegen anzugehen. Weil wenn ich spezielle Themengebiete habe, die mich interessieren und würde ganz gerne bei diesen Themengebieten immer up-to-date bleiben, dann ist natürlich das Abo eines Newsletters, der genau dieses Thema abdeckt, eine wunderbare Möglichkeit, mich da wirklich sehr, sehr zielgerichtet und spitz zu formulieren. Und so entsteht dann wirklich ja direkter Draht zwischen den Newsletter-Herausgeber und den Lesern. Und dieser Draht kann auch für den Leser gerade interessant sein, weil natürlich schickt der Herausgeber die Newsletter an viele, viele Abonnenten. Bei mir kommt es aber an wie eine einzelne Nachricht. Und ich habe meistens auch die Chance, einen direkten Draht zum Herausgeber, zum Verfasser aufzubauen. Und so ist es für Newsletter-Abonnenten eigentlich auch sehr interessant, diesen direkten Draht auch vielleicht für eine zweiseitige Kommunikation zu nutzen. Und ich habe die Chance, wirklich zu Experten auch den Kontakt aufzubauen. Und so bekomme ich alle Inhalte geliefert, bekomme je nach Newsletter-Art, ob das kuratierte Links sind, ob das eventuell auch ja komplett ausformulierte Newsletter sind, eigentlich alle Themen, die mich interessieren, in einer kompakten E-Mail transportiert, kann diese E-Mail zu meiner eigenen Zeit lesen, bin als Leser nicht davon abhängig, dass ich zum richtigen Zeitpunkt auf den sozialen Netzwerken die Updates gesehen haben muss und kann mir diese Inhalte auch speichern. Und so entsteht nach und nach natürlich auch eine Art Archiv, das mir die Möglichkeit gibt, mich in Newsletter-Themen stärker einzuarbeiten, vielleicht nicht jede Woche den Newsletter komplett lesen zu können, aber auch ganz bewusst vielleicht für Weiterbildung, für Interessensgebiete, mir einen Fundus an Informationen aufzubauen, auf den ich dann bei Bedarf wirklich zurückgreifen kann. Und so hat der Newsletter-Herausgeber, der Verfasser, eine relativ interessierte Öffentlichkeit. Und da wir alle gelernt haben, dass man Newsletter abonnieren kann, aber auch wieder abbestellen kann, kann man davon ausgehen, dass eigentlich Newsletter-Leser in der Regel an den Themen großes Interesse haben. Insbesondere, wenn es jetzt sehr spitze Newsletter-Themen sind, die wirklich auch über ganz konkrete Themengebiete schreiben und wo auch der Experte für ein bestimmtes Thema steht und dafür auch bekannt ist. So bekommt der Experte zu dem Thema auch eine Reichweite, die er immer wieder sicherstellen kann, dass er sie auch wirklich erreicht. Er ist nicht mehr von den Algorithmen der sozialen Netzwerke abhängig. Und er schafft es auch, diese Reichweite immer wieder kostenfrei zu erreichen. Weil, wie ich vorhin schon angedeutet habe, natürlich haben die sozialen Netzwerke auch so diese Schranken eingebaut, dass wenn ich meine komplette Followerschaft erreichen will, ich auch aufgefordert werde, entsprechend Werbung zu schalten. Und so kann ich mit einem Newsletter, mit meinen, in Anführungszeichen, eigenen gewonnenen Adressen natürlich relativ gute Reichweiten erzielen und die ich auch immer wieder sicherstellen kann. Und so entsteht auch weniger Abhängigkeit von diesen Medienhypes, von diesen Plattformhypes. Und ich habe einfach eine Chance, mit meiner klassischen Strategie immer wieder meine interessierte Öffentlichkeit zu erreichen. Man muss nicht mit jedem Medienhype sofort meine Inhalte umstellen. Man denke nur an das Aufkommen von Drop-in-Audio, Clubhouse als Beispiel, das ja sofort als Veränderung des Podcast-Hypes gesehen wurde. Da wurde die Frage gestellt, wie jetzt Live-Audio auch auf den Plattformen ausgespielt wird. Das sind alles Veränderungen, die natürlich Creator in den jeweiligen Bereichen natürlich beschäftigen und auch vielleicht auch Anpassungen nach sich ziehen müssen. Der Newsletter selber hat ein relativ stabiles Format. Da sind auch jetzt keine großen technischen Erweiterungen zu erwarten. Und deswegen kann natürlich auch da eine ganz saubere, sichere Konstruktion aufgebaut werden, wie man den Kunden erreichen kann. Ergänzend dazu natürlich, ich möchte es nicht dafür plädieren, dass man die technischen Entwicklungen vernachlässigt. Aber ich kann natürlich Newsletter auch nutzen, um zum Beispiel dann auf meinen, jetzt diesem Beispiel Clubhouse zu bleiben, auf meinen Clubhouse Audio Talk hinzuweisen. Und so habe ich durchaus die Möglichkeit, mit einem wirklich sicheren Fundament, Newsletter, viele weitere Plattformen zu bespielen, zu nutzen, um einfach die Chance zu haben, da in verschiedenen Bereichen aktuell mit dabei zu sein, aber auch eine Basis zu haben, wo alle Abonnenten wissen, wo sie die Inhalte finden und wie ich auch eine sichere technische Basis habe, meine Kunden zu erreichen. Diese sichere technische Basis ist auch gar nicht teuer, ganz wichtiger Punkt. Diese Newsletter-Systeme sind in der Regel jetzt als SaaS-Systeme, Software-as-a-Service-Systeme zu nutzen. Das heißt, ich habe ein online-basiertes System, wo ich meine Adressen hoste, wo ich meine Texte entsprechend bereitstelle. Und das kann entweder auf Monatsbasis bezahlt werden, das kann ich bei ausgewählten Systemen mit einem Einmalkauf entsprechend mir realisieren. Und ich kann es auch bei diesen Systemen, die nachher vielleicht auch so eine Bezahlfunktion beinhalten, wie Substack oder Revue, das jetzt zu Twitter gehört, auch kann ich diese Systeme kostenlos nutzen. Und diese Systeme monetarisieren erst dann, wenn ich Abogebühren einnehme und behalten für den Abogebühren entsprechenden Teil dabei. Das heißt, ich habe als Creator relativ gute technische Auswahlmöglichkeiten, die nicht wirklich teuer sind in der Umsetzung. Auf Seiten der Leser kommt aber auch eine Technik an, die jeder kennt. Das heißt, ich muss da nicht als User was Neues installieren, ich muss nicht dem neuesten Hype folgen, ich brauche nicht den Einladungslink zu Clubhouse, sondern E-Mail-Postfächer haben eigentlich alle Menschen, die im digitalen Universum unterwegs sind. Jedes Endgerät kann E-Mails empfangen und lesen und abbilden. Und so habe ich als Creator auch die Sicherheit, dass alle meine Inhalte zu sehen sind. Wir müssen natürlich nachher gucken, was für Inhalte sind genau zu sehen. Sind Bilder mit drin? Ja, nein. Das sind ein paar Sicherheitsaspekte. Aber die Textelemente, der E-Mail kommen bei allen Lesern sicher an und durch eine entsprechende Gestaltung und ein bisschen auch Gedanken dazu, wie Gestaltung nachher auch funktionieren kann, stelle ich sicher, dass alle meine Inhalte von allen meinen Empfängern nachher auch zu lesen sind. Und so bekomme ich eine wirklich gute, regelmäßige Wiedererkennung, regelmäßiges Aufscheinen bei meinen Empfängern. Ich baue damit natürlich als Creator, als Journalist, als Redakteur meine Marke auf und sorge dafür, dass die Abonnenten von mir nach und nach mich kennenlernen, meine Themen kennenlernen, Vertrauen zu mir aufbauen und so auch eine sichere Quelle haben, wo sie ihre News bekommen, was gerade in Zeiten von Fake News und so weiter auch einen Wert darstellen kann, dass ich im Newsletter eine gewisse Verlässlichkeit auch in der Kommunikation habe. Was gerade beim Thema Schrift auch ein Aspekt ist, der nicht zu unterschätzen ist, ist, dass ich mit einem schriftlichen Newsletter die Chance habe, auch eine Mehrsprachigkeit als Creator zu erzielen. Wenn ich mit solchen Medien wie Podcast oder Video unterwegs bin, dann ist das mehrsprachige Umsetzen etwas schwieriger. Es gibt mittlerweile zwar auch schon so Speech-to-Text-Systeme, aber ich habe immer noch mehr Aufwand und gerade auch so, wenn es im Videobereich ist, dann wirklich da Sprache nachzusynchronisieren, mit Untertiteln zu versehen, das ist schon durchaus Arbeit. Ich kann aber bei Newslettern einfach durch die mittlerweile sehr etablierten Übersetzungstools wie DeepL oder Google Translate relativ einfach mehrsprachige Versionen erzielen, die nachher dann auch durch die Textlastigkeit der Informationen nachher auch Google entsprechend suchmäßig gut auffinden kann. Und so schaffe ich es durchaus auch eine entsprechende Reichweite damit zu erzielen. Und so entsteht ein Element, was mir auf der einen Seite wirklich gute technische Voraussetzungen bietet, was auf Seiten der User gut zu nutzen ist und was mir zum Schluss nachher aber auch noch eine entsprechende Erfolgsmessung ermöglicht. Ich bekomme über diese Newsletter-Tools immer Öffnungszahlen mitgetrackt, ich bekomme Link-Klicks mitgetrackt. Das heißt, ich habe auch durchaus die Chance mitzubekommen, wie gut die Newsletter performt haben. Und gerade dieses Einbauen auch des Rückkanals sorgt dafür, dass die Newsletter-Creator eigentlich einen sehr engen Draht zu der Community pflegen können und deswegen auch so diese Entwicklung von Newslettern, wenn es erstmal etablieren konnte, sich wirklich sehr schön zeigt. Es ist aber nicht nur alles Sonnenschein bei Newslettern, weil natürlich allein, wenn man darüber spricht, ist der Newsletter noch da oder war der mal weg? Das zeigt ja auch, dass der Newsletter eigentlich ein sehr altes Medium ist. Wir reden jetzt über ein Medium, das in Anfangszeiten der digitalen Kommunikation erfunden wurde und deswegen natürlich nicht wirklich hip ist und gerade in jüngeren Zielgruppen sich auch erst etablieren muss. Weil die Kommunikation über E-Mail ist in Zeiten der Chat-Kommunikation, ist in Zeiten der Kommunikation über soziale Netzwerke nicht mehr so das Element, was jüngere Zielgruppen als erstes im Blick haben. Wobei mit Eintritt in das Erwachsenenalter, mit Eintritt in Ausbildung, Studium oder Berufsleben natürlich die E-Mail an größere Relevanz gewinnt und deswegen wahrscheinlich auch genau da erst die ersten journalistischen Angebote im Newsletter-Bereich einsetzen und danach funktionieren können. Zentrales Thema im Newsletter-Umfeld ist eigentlich auch das Thema der Gewinnung der Adressen und Abos, weil jetzt habe ich über die Netzwerke die Chance, vielleicht über gute Algorithmen, über virale Effekte davon zu profitieren, dass mich Leute kennenlernen, die mich noch nicht vorher kannten. Diese Vorschlagsmöglichkeiten, dass dann Instagram meinen Beitrag auswählt und anderen Lesern vorschlägt, das bei LinkedIn ganz genauso, dass über bestimmte Dynamiken dann auch entsprechende Weiterempfehlungsstrukturen angeschoben werden. Das habe ich im Bereich der Newsletter nicht. Das heißt, da ist das Thema der Adressgewinnung schon ein großes. Ich muss da nach Wegen suchen, wie ich an neue Abonnenten komme, muss meine Angebote vielen Abonnenten entsprechend gegenüber offerieren. Und deswegen ist die Gewinnung der Adressen das zentrale Wachstumsthema, das Newsletter haben. Und wo aber durchaus auch Investitionen betrieben werden kann, weil wenn ich es erstmal schaffe, Newsletter-Abonnenten zu gewinnen, die dann meine Inhalte anfangen wertzuschätzen und auch gerne meine Inhalte wirklich erhalten, dann habe ich damit auch relativ treue Kunden oder treue Leser erzielt, wo dann vielleicht, wenn man über Monetarisierung spricht, sich das auch rechnen würde, für diese Adressgewinnung auch durchaus Geld aufzugeben. Dann haben wir das Thema Datenhaltung. Datenhaltung und auch gerade unter Betrachtung der DSGVO, Sicherstellung des Double Opt-ins, das sind Themen, die jetzt aus rechtlicher Sicht durchaus eine Relevanz besitzen. Wie stelle ich sicher, dass ich mit meinem Newsletter-Tool die Daten so gewinne, dass ich sie entsprechend revisionssicher nachher auch immer wieder erreichen darf? Da stellen die Tools natürlich alle Möglichkeiten bereit, aber da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da als Newsletter-Schreiber sich wirklich auch dran orientiert, was ist erlaubt und woran muss ich mich entsprechend dort orientieren. Aber das ist ein Thema, da muss man schon wirklich einen Blick drauf haben, damit das nicht hinten runterfällt. Dann das Thema Medienvielfalt im Newsletter, gerade schon angesprochen. Der Newsletter ist ursprünglich mal ein textbasiertes Medium gewesen. Und Text wird auch gut übertragen. Sobald wir aber anfangen, multimediale Elemente, sofern Bilder oder zu integrieren, fangen die E-Mail-Programme an, potenziell schadhafte Dateien zumindest mal auszublenden und erst von dem Leser die Bereitschaft oder die Zustimmung abzufragen, ob diese denn angezeigt werden sollen. Und das wird jeder kennen, dass bei E-Mails durchaus mal die Bilder ausgeblendet sind, dass man erst Bilder runterladen, aktivieren muss, je nach E-Mail-Client heißt das entsprechend ein bisschen anders. Aber das ist ein Thema, da muss ich auch als Newsletter-Schreiber darauf achten, was kann ich an grafischen Elementen integrieren, was wird angezeigt und wie zeigt sich das nachher auch bei unterschiedlichen E-Mail-Clients an. Weil ein Google-Mail-Account, ein Outlook-Client oder ein Client von Apple, jeder geht individuell mit den E-Mail-Ansichten um und transportiert unterschiedliche Elemente, filtert unterschiedliche Elemente raus. Und deswegen muss ich schon als Creator auch schauen, was kann ich integrieren, wie weit bin ich bereit, vielleicht auch Dinge zu integrieren, die jetzt nicht überall exakt gleich funktionieren. Oder bleibe ich nur auf der Textvariante, die da natürlich auch so, was die Animation angeht, was die grafische Gestaltung natürlich deutlich langweiliger sein könnte, als es eine Version mit Bildern oder entsprechend GIFs ist. Das führt natürlich auch dazu, dass die Newsletter durchaus auch Gefahr laufen, dass sie als Spam oder als Werbung gefleckt oder gekennzeichnet werden. Gerade bei Google Mail, großes Thema, dass Google versucht, relativ bewusst E-Mails auszufiltern, die der Leser potenziell nicht haben möchte. Deswegen schon mal das von vornherein in einen Werbungsordner einsortiert. Wie umgehe ich diese Filter? Wie stelle ich sicher, dass ich zum Beispiel auch neuen Newsletter-Empfängern klar mache, dass sie einmal meinen Newsletter lesen müssen, ihn einmal quasi als freundliche Adresse identifizieren müssen, damit auch die nächsten Ausgaben sicher erscheinen. Das ist schon eine technische Hürde, die auch sicherzustellen ist, weil da, wie gesagt, ich hatte angesprochen, 300 Milliarden E-Mails, die am Tag versendet werden, davon wird ein Großteil auch spamseitig sein, werbungsseitig sein und da möchte ich natürlich meinen journalistischen Inhalt sicherstellen, dass der wirklich auch die Qualität transportieren kann und auch dann die Sichtbarkeit gegenüber den jeweiligen Adressaten nachher hat. Thema Tracking ist eh so ein Thema. Wir hatten zwar gesagt, dass viele Daten mitgecheckt werden können, gerade befinden wir uns aber in einer sehr starken Privacy-Diskussion, die gerade auch bei Apple geführt wird, wie weit sich jetzt Tracking wirklich auch noch ermöglichen lässt, welche Zustimmungen gegeben werden müssen. Also Tracking-Optionen werden sich verändern. Und das ist auch abhängig davon, wie gut das Newsletter-Tool ist, ob das eins ist, was eher mal von Unternehmen verwendet wird, die damit ein bisschen spammy umgehen oder eins ist, das vielleicht so teuer ist, dafür sicherstellt, dass es nur gute Empfänger sind. Also da sind schon auch so Qualitätsaspekte nachher ein Thema, damit Newsletter ausgeliefert werden, damit sie getrackt werden können, damit sie auch überhaupt sicher beim Empfänger nachher landen und technisch in der Inbox auch gesehen werden. Dann haben wir das Thema, dass die Leserfeedbacks noch nicht so ausgefeilt sind. Natürlich habe ich die Chance, einzeln an den Newsletter-Creator zurückzuschreiben, aber Newsletter ist in vielen Fällen noch ein einseitiges Medium, dass der Creator, der Verfasser, einen Text verfasst, den er raussendet. Da müssen schon auch Angebote gemacht werden, wie man darauf reagieren kann, dass auch Feedback eingefordert wird. Und wir haben natürlich jetzt nichts, was irgendwie physisch den Empfänger an den Absender erinnert. Klassisches Thema, das im digitalen Umfeld natürlich überall der Fall ist. Aber so, wenn wir das über Medienprodukte nachdenken, viele der Medienprodukte kommen klassisch aus einer physischen Welt, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher. Jetzt übertragen wir dieses Medienprodukt inhaltlich auf den Newsletter, der nur noch als digitales Element existiert. Kann damit das gleiche Erlebnis verbunden werden? Oder ist das was, wo vielleicht der Kunde, der Leser weniger Wert interpretiert, weil einfach dieses physische Element fehlt? Das könnte ein Thema sein, das auch eine Relevanz besitzt. Und letztes Thema, das ich ansprechen möchte, ist, dass natürlich E-Mails auch schnell zu löschen sind. So schnell, wie ich sie quasi versenden kann, so schnell kann auch der Empfänger die E-Mail löschen, ohne sie gelesen zu haben. Aber wie gesagt, wenn ich es schaffe, Newsletter zu verfassen, die auch eine inhaltliche Qualität haben, die sich auch zu einem anderen Zeitpunkt auch lesen lassen könnte, dann ist diese eingebaute Speichermöglichkeit, sprich ich lasse die einfach im Posteingang, natürlich eine ganz schöne Möglichkeit, auch den Leser und den Interessierten auf lange Sicht zu erreichen. Wie finanzieren sich Newsletter? Klassisch über Werbung im ersten Anlauf. Das heißt, Newsletter können natürlich klassisch Werbebanner integrieren, können da diese als grafische Elemente integrieren, können diese auch textlich integrieren. Was sich in diesen US-amerikanischen Newslettern letzter Zeit etabliert hat, sind sogenannte Classifieds. Das sind dann kleine Textanzeigen, die sehen ein bisschen aus wie diese Textanzeigen, die man bei Google kennt, die aber dann von den Newsletter-Creatern individuell eingebaut werden. wo dann individuelle Links hinter sind, die auch einzeln getrackt werden. Es sind also keine in den meisten Fällen dynamisch integrierten Anzeigen, die sich dort wiederfinden, sondern feste Partnerschaften, die einfach über längere Zeiten eingegangen sind. Und Classifieds, wenn die im gleichen Stil wie der Newsletter erscheinen, gleiche Formatierungsart, stören auch den Lesefluss nicht. Und die Leser sind auch durchaus bereit, diese zu akzeptieren, weil sie halt wissen, wenn dadurch der Newsletter an sich kostenfrei bleibt, dann ist es durchaus was wert, sich diese Empfehlungen anzuschauen oder auch diese Werbung entsprechend zu akzeptieren. Zweite Option sind die angesprochenen Abos. Und Abos heißt, man zahlt einen bestimmten Betrag X für den Newsletter im Monat. Das können jetzt 7, 8, 9, 10 Dollar oder Euro sein. Und genau das ist dieses Modell, was Substack und Revue als die beiden großen Plattformen verfolgen, dass der Creator bestimmte Inhalte kostenfrei zur Verfügung stellt, aber dann den Rest hinter eine Paywall. Und diese Paywall eigentlich mit einer sehr einfachen Zahlungsoption über den Zahlungsdienstleister Stripe zum Beispiel quasi integriert werden kann. Und dann kann der interessierte Leser das wirklich sehr einfach auch im Lesefluss mit integrieren und kriegt dann auch den entsprechenden vollen Content zugeschickt. Was auch existiert, sind eher so kleinere, jetzt sowieso flexiblere Arten, die über Spenden eigentlich funktionieren. Und Spenden kennt man vielleicht über diese Plattform Patreon, wo bestimmte Creator finanziell unterstützt werden können. Aber es gibt es auch noch im Bereich der Micropayments, zum Beispiel diese Plattform Buy Me a Coffee, sind kleine Wahrnehmungen der Leistung des Creators des Newsletters und auch über sowas könnte bezahlt werden. Letzte Version zum Bezahlen ist, der Newsletter bleibt frei, aber ich als Verfasser, ich als Journalist, als Redakteur nutze die als Weg zu einer Umwegfinanzierung, indem ich dann für Vorträge eingeladen werde, indem ich Beratungsaufträge dort über generieren kann oder ich könnte sogar auch Merchandise für meinen Newsletter verkaufen. Also gerade The Morning Brew und The Hustle sind jetzt in den USA schon so etabliert, dass sie es auch schaffen, wirklich Merchandise anzubieten, was auch nachgefragt wird, weil einfach die Marken auch so einen Hype entsprechend dort aufgesetzt haben. Zum Schluss würde ich gerne noch kurz auf den Newsletter Management Update eingehen, der jetzt kurz vor der 10. Ausgabe steht und der auch so ein bisschen eine Erweiterung, eine Zusatzleistung rund um den Kosmos und Wirtschaft hoch 2 und die Themen zu Management und Business darstellt. Und den Newsletter Management Update, der ist zu abonnieren zu finden unter t1p.de/Management Update, ein Wort. Und da findet man jetzt 14-tägig aktuelle Informationen zu Management, Business und Technology. Und das Grundkonzept ist wirklich so aufgesetzt, dass man damit jetzt in der Lage sein soll, einfach bei wichtigen Themen up to date zu bleiben. Und gerade wenn man vielleicht das Studium vorbei hat, wenn man im Berufsleben steht, wenn man in den klassischen Strukturen den ganzen Tag im Büro verbringt, fällt natürlich oftmals Weiterbildung, Themen dranbleiben hinten runter. Und genau da setzt die Newsletter entsprechend an und versucht einfach zu Themen aus den Bereichen Management, Business und Technology immer ausgewählte Aspekte herauszupicken und diese möglichst kompakt und im Newsletter vollständig beschrieben auch abzuarbeiten. Und so gibt's regelmäßig Denkanstöße für betriebswirtschaftlich interessierte Leser und man kann bei vielen Themen wirklich einigermaßen am Ball bleiben. Es gibt dort verschiedene Sektionen. Einerseits die Sektion Podcasting. Podcasting daher, da gerade auch im Podcast-Umfeld sehr viele spannende Podcasts existieren, die sich mit Wirtschaftsthemen im Allgemeinen beschäftigen. Das sind entweder dann Empfehlungen für ganze Podcasts, könnten aber auch Empfehlungen für Episoden sein. Uns werden auch regelmäßig die aktuellen Episoden von Wirtschaft hoch 2 dort rezensiert. Dann gibt es die Sektion Tech Questions. Einmal mit einem Experten Themen diskutiert, der Experte Jörg, manchmal aber auch ein Quickblick auf entsprechende Phänomene, um da mal so ein paar Themen auch herauszuarbeiten und zu wissen, okay, darum geht's, darum dreht sich's und das könnten eventuell vertiefende Informationen sein. Dann gibt's die Sektion Marketing Secrets. Das sind Deep Dives zu Phänomenen rund um Marketing-Themen, weil auch da ja sich eine sehr hohe Dynamik entwickelt hat, die ja aus der Digitalisierung kommt, die ja aus verschiedenen Hype-Themen kommt. Da kann man immer mal auch so ein spannendes Thema rausgreifen und mal gucken, wie jetzt dieses Konzept genau funktioniert. Dann gibt es auch Denkanstöße aus Verhaltenswissenschaft und Philosophie von Daniel in der Kategorie Denken Sie jetzt. Und zum Schluss hat der Newsletter auch immer einen Tooltip. Ein Tooltip heißt, was für digitale Tools, Webseiten, Apps, kleine Programme helfen vielleicht im digitalen Alltag produktiver, schneller, innovativer arbeiten zu können. Und deswegen ist das noch eine feste Sektion, die auch durchaus zur Diskussion immer entsprechend anregt. Und so ist ein Newsletter entstanden, der im 14-tägigen Rhythmus im Newsletter integriert alle Themen versucht abzuarbeiten. Das heißt, er versucht auszukommen ohne große Verlinkungen zu Webseiten nach außen, sodass diese Idee wirklich auch ist, ich kann mir das entsprechend speichern, habe die Chance, nachher alle Inhalte entsprechend wiederzufinden und kann mich relativ schnell mit vielleicht 3-4 Minuten Lesen wirklich zu Themen wirklich aktuell informieren, mich ajour halten und entsprechend dranbleiben. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn Sie Lust haben, Management Update zu abonnieren. Nochmal die Adresse mit dem Kurzlink t1p.de und dann /Management Update, ein Wort, führt Sie zur Registrierungsseite. Das läuft über das Newsletter-Tool SendFox, auch mit der entsprechenden Double-Opt-In-Systematik. Und da bitte gerne eintragen. Jetzt gibt es noch eine Ausgabe vor der Sommerpause. Das heißt, demnächst kommt Ausgabe 10 raus. Und dann wird ab Mitte August, wird es mit 11 entsprechend weitergehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Lust haben, dazuzukommen und auch mit Management Update bei bestimmten Themen einfach auch selber up-to-date zu bleiben und das zu nutzen. Das soll es für heute einmal gewesen sein zum Thema Newsletter, Newsletter in neu, Newsletter aus journalistischer, aus redaktioneller Sicht, mit Vor- und Nachteilen, warum ist das gerade wieder so ein Hype geworden und dann ein Blick drauf, was die Newsletter Management Update ausmacht. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dazukommen, gerne die Newsletter abonnieren, verpassen Sie keine weitere Ausgabe, bleiben Sie uns aber auch bei Wirtschaft hoch 2 treu, weil auch das ein Ausdruck der Creators Economy ist, was für Möglichkeiten es denn gibt, sich auch im Bereich Podcasting mit spannenden Themen zu beschäftigen. Und deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen guten weiteren Tag. Sage bis auf bald und beim nächsten Mal hören wir uns wieder in der üblichen Runde mit Hans-Jürgen Wieben und mir zu einem Thema aus dem Wirtschaftsumfeld. Vielen Dank und auf bald.
Das war Wirtschaft hoch 2. Der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.